hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns auch häufiger mal mit dem Blog Netzpolitik.org beschäftigen, weil die netzpolitische Themen aufgreifen. Und wir haben jetzt bereits zum vierten Mal am Freitag zur netzpolitischen Jahreskonferenz in Berlin eingeladen. Kurz vor der Bundestagswahl ging es diesmal dann natürlich auch um eine Bilanz von 4 Jahren Digitalpolitik der Bundesregierung und um einen Ausblick. Was versprechen die Parteien für die nächste Legislaturperiode mit Blick auf Grundrechte im Netz und Digitalisierung. Vera, du warst ja da. Ich vermute mal, allzu positiv dürfte das Fazit wahrscheinlich nicht ausgefallen sein?
Eindeutig nicht. Also einige Gesetze und einige Gesetzesvorhaben standen ja in den letzten 4 Jahren zur Debatte, haben wir auch immer wieder darüber berichtet. Beispiel Netzneutralität, da hatte das europäische Regulierungsgremium BEREC im Sommer letzten Jahres Leitlinien beschlossen. Da ging es um die gleichberechtigte Durchleitung von Inhalten im Netz oder Gesetze wie der Staatstrojaner, der gerade erst letzte Woche in Kraft getreten ist, der erlaubt, der Polizei Smartphones zu hacken und dafür Sicherheitslücken zu nutzen oder die Vorratsdatenspeicherung oder das viel diskutierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Fake News, wo viele Zensur befürchten. Es gab also jede Menge netzpolitische Themen in den letzten 4 Jahren. Und Markus Beckedahl, der Gründer von Netzpolitik.org, zog, als ich ihn nach seinem Resümee gefragt habe, einen Vergleich mit der Großen Koalition aus den Jahren 2005 bis 2009. Und er kam zu dem Schluss, dass sich eigentlich nicht viel bewegt hat seitdem. Also damals wurde schon die Online-Durchsuchung eingeführt. Damals gab es schon Staatstrojaner, damals gab es schon eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist alles kassiert worden vom Bundesverfassungsgericht und jetzt ist es wieder da.
Die aktuelle Große Koalition hat den Staatstrojaner wieder eingeführt, die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt und die Internetüberwachung infolge der Snowden-Enthüllungen nicht reduziert, sondern sogar massiv ausgebaut. Mit anderen Worten, diese Große Koalition hat den Überwachungsstaat so massiv ausgebaut, wie seit einer Generation keine Regierung mehr davor.
Ich muss allerdings noch sagen, positiv räumt Markus Beckedahl ein, dass Netzpolitik inzwischen überall in der Politik angekommen ist.
Na, wenigstens etwas. Stichwort Snowden, was er auch gerade erwähnt hat, die Enthüllungen über das Überwachungsprogramm der NSA kamen ja vor 4 Jahren gerade kurz vor der letzten Bundestagswahl. Wie wird denn der Umgang der aktuellen, jetzt vielleicht scheidenden Bundesregierung mit diesem Skandal eingeschätzt?
Ja, auch hier ist man erwartungsgemäß unzufrieden. Ich habe darüber mit André Meister auch von Netzpolitik.org gesprochen. Der hatte auch einen Vortrag dazu gehalten auf der Konferenz und er kritisiert, dass das Versprechen, die Affären aufzuklären, nicht eingelöst worden ist. Also viele Fragen seien offen geblieben, trotz des Untersuchungsausschusses. Etwa wurde Merkels Handy nun wirklich abgehört oder welche Unterseekabel wurden angezapft? Und er zog ein bemerkenswertes Fazit, das mir sehr zu denken gegeben hat, nämlich, wann immer illegales Handeln von Geheimdiensten an die Öffentlichkeit kommt, haben die Geheimdienste davon profitiert.
Tatsächlich ist es so, dass alle Geheimdienstskandale immer zugunsten der Geheimdienste ausgingen. Die Behörden haben beim NSU versagt, bei Aufdeckung des Mordtrios. Stattdessen gibt es mehr Verfassungsschutz, mehr Spione und eine Legalisierung des V-Leute-Systems, was uns diese Problematik überhaupt eingebrockt hat. Die technischen Auslandsgeheimnisse überwachen unsere digitale Welt komplett. Also wurde jetzt diese Überwachung für den BND legalisiert und ausgeweitet.
Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, denn es heißt ja praktisch, die Geheimdienste sind immer die Gewinner. Und wenn Enthüllungen dazu führen, dass das, was vorher strafbar war, dann legalisiert wird, fragt man sich schon ein bisschen, was es bringt.
Vielleicht ja wählen. Was stellen die Parteien für die nächste Legislaturperiode in Aussicht?
Also das Bewusstsein, dass die Digitalisierung politisch gestaltet und gefördert werden muss, das ist inzwischen bei allen Parteien vorhanden. Es gibt einen Konsens zum Beispiel darüber, dass Deutschland flächendeckend Glasfaser, WLAN und auch neue Mobilfunknetze benötigt. Es gibt jede Menge netzpolitische Versprechen. Bis 2025 zum Beispiel will die CDU den Bau von Glasfasernetzen realisieren. Aber was Markus Beckedahl kritisch sieht, ist, dass viele Versprechen eben doch sehr schwammig sind. Wie das mit den Glasfasernetzen klappen soll, ist zum Beispiel nicht erklärt im Programm. Oder hören wir noch mal ein anderes Beispiel.
Das sind halt schwammige Formulierungen wie, wir müssen uns um künstliche Intelligenz und Algorithmen kümmern. Ne, also wo halt das Passwort untergebracht wurde, aber wo man jetzt nicht so genau weiß, wollen die jetzt regulieren, wie wollen sie die regulieren oder sonst wie.
Tja, werden wir sehen, was da auf der nächsten Jahreskonferenz dann vielleicht darüber berichtet. Nun ist diese politische Konferenz, diese netzpolitische Konferenz immer am Geburtstag von Netzpolitik.org. Das feierte gestern seinen 13. Wie geht's in dem Blog jetzt eigentlich? Nach den Landesverratsermittlungen 2015 zum Beispiel hatte man ja neben der großen Solidarität auch viele Geldspenden bekommen. Und jetzt liest man aber immer mal wieder von Spendenaufrufen. Wie ist denn da die Situation?
Also es geht ihnen gut, die gute Nachricht. Oder, und das Geld damals, was du erwähnt hast, das hatte man ja zum Glück nicht in Gerichtsverfahren investieren müssen 2015, weil es ja nicht zum Prozess kam. Hören wir nochmal Markus Beckedahl.
Damit konnten wir unsere Redaktion ausbauen, neue Themenfelder erschließen. Seitdem haben wir natürlich höhere Ausgaben, aber wir haben auch gleichzeitig unsere Qualität massiv erhöhen können. Während wir vorher, sagen wir mal, den Wunsch hatten, journalistischer zu arbeiten, so haben wir heute den Anspruch, weil wir es halt können, weil wir uns halt auch auf einmal Vier-Augen-Prinzip leisten können, indem wir uns auch leisten können, dass einzelne Redakteure halt dann auch mal 1-2 Wochen an einer Geschichte recherchieren, während man vorher eigentlich so mit 3 Personen die ganze Zeit Spagat machte, versuchte halbwegs alle wichtigen Themen abzudecken, aber dann nicht Zeit für die notwendige Sorgfalt hatte.
Also man hat nach eigener Auskunft täglich bis zu 60.000 Leser, knapp 5.000 Leser unterstützen das Blog finanziell. Bewusst wird auf eine Paywall verzichtet, obwohl man vielleicht mehr Geld mit einnehmen könnte, weil man sich doch auch als Weiterbildungsangebot ein bisschen versteht. Und aber ich sagte schon, es geht ihnen gut, auch wenn inzwischen schon ein bisschen Konkurrenz auf dem Markt ist, wie Sie selbst sagen. Und mir ist in diesem Gespräch klar geworden, dass das Blog schon so eine feste publizistische Größe geworden ist, die interessanterweise jetzt ganz neue Sorgen haben.
Die Themen, die wir bearbeiten, die werden ja immer mehr. Wir kommen ja kaum noch danach, die Kernthemen in der Tiefe, die man von uns erwartet und die auch unser Anspruch darstellt, zu bearbeiten, weil ständig neue Ideen sich bei Politikern entwickeln, Netzpolitik sich immer weiter zu einem Querschnittsthema ausdehnt und viele Debatten halt einfach endlos gehen. Und auch wenn man manchmal hofft, jetzt ist endlich die Debatte um Netzneutralität vorbei, 3 Monate später steht sie wieder vor der Tür.
Das ist ja lustig, weil Aktivisten sagen ja von sich immer selber auch, also eigentlich arbeiten wir daran, uns überflüssig zu machen. Man hat den Eindruck, das Blog Netzpolitik.org hat da, muss sich da keine Sorgen machen, da gibt es auf jeden Fall noch eine Weile und noch eine Menge zu tun. So, das war es schon fast wieder für Breitband. Vera, vielen Dank, dass du da warst. Da warst du ja viel unter Menschen. Wir haben heute aber auch viel über Einsamkeit geredet. Und du hast die ganze Zeit erzählt, es gibt bei digitaler Einsamkeit noch diese eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest.
Weil ich nämlich tatsächlich mich im Digitalen weniger einsam fühle als sonst. Aber ich habe einen Moment entdeckt, wo ich mich wirklich einsam fühle im Digitalen. Und das ist, wenn du wirklich mit jemandem zum Tee-Tee dich zum Essen triffst, schön plaudern willst, alles ist romantisch und gemütlich und der andere schaut nur in sein Smartphone. Das, finde ich, ist kalte Einsamkeit.
Ja, das ist vielleicht auch Leute, die nicht ordentlich gehört gelernt haben, zu reden und sie zu sagen, so wäre eigentlich, würde ich jetzt lieber. Nein. Wir kennen die Situation alle. Und über dieses Phänomen können wir vielleicht ein andermal noch reden. Aber jetzt ist es, wie gesagt, vorbei. Wir verabschieden uns jetzt gleich. Nach den Nachrichten kommt hier Rang 1 mit Susanne Burkhardt, das Theatermagazin. Und wir haben noch eine letzte Netzmusik.
Genau, und dafür machen wir nochmal einen Abstecher nach Kanada. In Toronto experimentieren Victoria Egan und Mitchell South mit dem sphärischen Klang von Synthesizern und verträumt wirkenden Popgesang.
Wildgraves nennt sich das Duo und hat kürzlich eine vielversprechende EP namens Near Drowning veröffentlicht. Und daraus hören wir jetzt zum Schluss noch den Song Blue. Wir sind Vera Linz und
Markus Richter.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.